Es ist so ein großes Privileg, dich Vater nennen zu dürfen. Du großer, unfassbarer Gott, du, der auf dem Thron sitzt, im Himmel. Und wir dürfen mutig zu dir kommen durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke. Danke von ganzem Herzen, dass der Weg frei ist. Danke, dass du uns nahe sein willst. Danke, dass du durch den Heiligen Geist sogar in uns wohnen willst. Das übertrifft unser Verstand und das erfüllt mein Herz mit Freude, mit Begeisterung. Du bist so ein guter Gott. Und auch heute Morgen sind wir in deiner Gegenwart, auch wenn wir dich nicht sehen, bist du doch da. Und deshalb kommen wir mutig in deiner Gegenwart mit Erwartungen. Wir erwarten, dass du zu uns sprichst. Wir erwarten, dass du unser Herzen berührst. Wir erwarten, dass du dein Wort wirksam werden lässt heute Morgen in unserer Mitte. Wir erwarten, dass du unser Herzen bewegst, dass du eingreifst in unsere Situation, dass du sprichst in unserem Leben hinein. Wir erwarten, dass du heilst, dass du befreist, dass du das Unmögliche möglich machst. Und wir danken dir, dreiniger Gott, von ganzem Herzen für dein Wort, das Kraft hat, Menschen zu verändern, zu erneuern, alles neu zu machen. So bitte ich dich auch heute Morgen, lass die Kraft deines Wortes wirksam werden durch mich. Lass die Worte, die ich sage, voller Weisheit sein. Deine Weisheit wollen wir hören heute Morgen. Ich brauche dich, ich bin so stark von dir abhängig, ich bin auf dich angewiesen, aber ich stelle mich einfach dir zur Verfügung. Ich bitte dich, brauch du mich. Es ist deine Gemeinde, es ist dein Volk, das Nahrung braucht, das Trost braucht, Ermutigung braucht, Zurechtweisung braucht. Begegne du uns durch dein Wort. Amen. Ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gerecht? Kümmert es ihn wirklich, wie es uns geht? Lohnt es sich, am Glauben festzuhalten? Warum werde ich von Unglück geplagt und den Gottlosen geht es so gut? Solche Fragen haben Macht. Die kommen wie ein Sturm in unserem Leben und können uns in uns Wellen schlagen, uns aufwühlen, uns verunsichern. Sie können dich von Gott wegbringen, aber sie sind auch eine Chance, Gott neu zu begegnen. Wenn du dich auf der Suche machst und dich wirklich fragst und Gott wirklich fragst, wer bist du wirklich? Zeig du mir, wie du wirklich bist. Hast du manchmal auch solche Fragen? Wer gibt schon zu? Ich habe manchmal solche Fragen. Kämpfst du auch manchmal mit Zweifeln? Bist du auch manchmal von Gott enttäuscht? Wir denken oft, ich darf das gar nicht. Ich darf gar nicht von Gott enttäuscht sein. Aber wie oft haben wir genau solche Situationen? Und wir hatten vor zwei, drei Wochen eine ähnliche Situation bei uns in der Familie. Unsere Nichte, also war noch nicht geboren. Und die Ärzte haben irgendwann herausgefunden, das Baby im Bauch der Mutter hat zu viel Flüssigkeit im Kopf und irgendetwas stimmt mit diesem Kind nicht. Und irgendwann haben die herausgefunden, das Baby hat einen Hirnschlag bekommen im Bauch der Mutter und die Kanäle haben sich durch Blutgerinnsel blockiert und die Flüssigkeit floss nicht mehr so richtig und man wusste wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Und wir haben angefangen zu beten und Gott zu bestürmen, den Thron Gottes, mutig vor dem Thron Gottes sind wir gekommen und gesagt, Gott, mach du doch ein Wunder, wir glauben dran, dass du heilen kannst und heilen willst. Und wir haben gebetet und gehofft. Und ja, Woche für Woche und irgendwann kam der Geburtstermin, per Kaiserschnitt wurde das Baby herausgeholt, es schrie, aber es war nicht gut. Ein paar Tage später nach der Geburt musste sein kleines Baby am Hirn operiert werden. Ziemlich schlimm. Und wisst ihr, wie es uns gegangen ist? Wir waren sehr enttäuscht. Sowas von enttäuscht. Gott, warum? Warum hast du nicht eingegriffen? Hey, warum traust du diesen gläubigen Eltern sowas Schwieriges zu? Was soll denn das? Ist deine Güte zu Ende? Kannst du nicht mehr? Was soll? Warum? Kennst du auch solche Gefühle der Enttäuschung? Ich glaube, wir erleben sie alle im Laufe unseres Lebens. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Enttäuschungen um? In der Bibel, vor allem in den Psalmen, finden wir einfach Menschen, die ehrlich sind. Die geben ihren Enttäuschungen Raum, die formulieren sie und manchmal sind ihre Worte aus dem Psalm fast unerträglich. Manchmal frage ich mich, darf er das überhaupt? Steht das wirklich in der Bibel? Und ich finde es so stark, wie die einfach ihre Bitterkeit, ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Die sind einfach ehrlich mit ihrem Gott und sagen ihm, hey, ich bin einfach enttäuscht von dir. Und wisst ihr was? Er kann das vertragen. Ihm ist das nicht zu viel. Und die Fragen, die wir am Anfang gehört haben, die sind Teil von einem Psalm. Psalm 73, den wir heute anschauen werden. Asaf, ein tiefgläubiger Mensch, heute würde ich sagen, der war ein Lobpreisleiter. Sein Auftrag war im Heiligtum in Jerusalem, Gott zu loben, zu singen, wie Gott wirklich gut ist. Und er hat mehrere Psalmen geschrieben, aber dieser Psalm 73 ist sowas von anders als die anderen Psalmen. Der beschreibt hier seine Glaubenskrise. Er spricht von Zweifeln an Gott, von Nichtverstehen. Er hat so viele Fragen an Gott und er sagt, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Doch in diesem Psalm zeigt er auch einen Weg, wie er wieder Boden unter den Füßen gefunden hat, wie er zu einem festen Glauben zurückgefunden hat. Und wenn wir uns diesem Psalm zuwenden, dann finden wir ganz krasse Extreme, Hochs und Tiefs, einen riesigen Seelenkampf. Das Tief beinhaltet zum Beispiel Sätze wie, ich habe Zweifel an Gott und bin kurz davor, meinen Glauben aufzugeben. Ich denke, es ist völlig umsonst, dass ich am Glauben festgehalten habe. Und dann folgt ein Hoch mit den Sätzen wie, ich bleibe bei Gott, denn er ist vertrauenswürdig, er hält mich fest. Es ist mein ganzes Glück, ganz nah bei Gott zu sein. Ich vertraue Gott. Spürt ihr die Spannung? So Hochs und Tiefs, und die sind manchmal auch im Leben so nah beieinander. Das ist das Leben. So sieht es aus. Krasse Extreme, die er durchlaufen hat. Aber hören wir mal, wie er selber seine Erfahrungen beschreibt und wie er Boden unter den Füßen bekommen hat. Das heißt hier am Anfang, ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Das sagt von Anfang an ganz sicher, Gott ist gut. Ich glaube, Gott ist gut. Aber er geht weiter und sagt, es war nicht immer so sicher. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war nichts mehr sicher. Und er sagt weiter, ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, da hatte ich diese Sicherheit verloren. Ich musste mich fragen, ist Gott wirklich gut? Ist das wirklich so? Das, was ich bis jetzt geglaubt habe, stimmt das wirklich? Aber wie ist er zu dieser Krise gekommen? Wie kommt man überhaupt in eine solche Krise? Er erzählt uns weiter, wie es dazu gekommen ist. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Kennst du das auch? Ich kenne das. Es ist mühsam. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht oder sieht wenigstens so aus. Und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Sehr poetisch ist er auch, wenn er klagt. Ihre Augen blicken aus einem fetten, feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Die sind beliebt, oder? Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Asaf erzählt uns hier, ich bin in einer tiefen Glaubenskrise gerutscht, als ich anfing, mein Leben mit dem Leben der Gottlosen zu vergleichen, mit den Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Ich habe ihr Leben angeschaut und ich habe festgestellt, es geht ihnen sehr gut. Die haben genug Essen, die haben genug Erfolg, die sind gesund, die werden nicht geplagt, Reichtümer und so weiter. Es geht ihnen einfach gut. Und dann habe ich mein Leben angeschaut und ich habe gemerkt, nein, mir geht es einfach schlecht. Und ganz ehrlich, sagt er, und ich habe sie beneidet. Ich habe in meinem Herzen gedacht, wenn ich so leben könnte, wie diese Menschen leben. Wenn ich mit ihnen tauschen könnte. Und ich habe gemerkt, hey, denen geht's so gut. Und ich war so versucht zu denken, ohne Gott geht's doch besser. Ist Gott wirklich gerecht? Wo ist seine Gerechtigkeit? Das finde ich nicht fair. Er versteht die Welt einfach nicht. Er dachte, hey, wenn ich mit Gott lebe, dann werde ich gesegnet, dann bin ich gesund, dann werde ich nicht geplagt. Und jetzt, denen, die Gott verhöhnen, denen geht es viel besser. Es erweckt den Eindruck, dass Gott die segnet und mich nicht. Er versteht die Welt nicht mehr. Er beneidet sie sogar. Und wisst ihr, Neid ist wie Gift für die Seele. Das vergiftet deine Seele. Neid ist wie eine bittere Wurzel und wächst und wächst. Und wenn du neidisch bist auf andere Menschen, auf das, was sie haben, auf das, was sie sind, dann macht dich das mit der Zeit kaputt. Wenn ich mich anderen Menschen vergleiche, dann werfe ich Gott indirekt vor, das Leben, das du mir gegeben hast, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Du erwartest, dass ich mit diesem Leben glücklich sein kann. Vergiss es. Nein, es ist dir irgendein Fehler unterlaufen, das kann nicht sein. Aber das Leben, wenn du mir das Leben gegeben hättest, dann hätte ich auch glücklich und zufrieden sein können. Und so wächst der Neid in unserem Leben und mit dem Neid auch die Bitterkeit und Frust und so das Gefühl, ich bin enttäuscht von Gott. Der gönnt mir nichts Gutes, er meint es nicht gut mit mir. Bist auch schon mal neidisch auf jemand gewesen? Das geben wir natürlich nicht zu, aber das kommt sicher immer wieder vor. Vielleicht bist du nicht neidisch auf Besitz. Du sagst, ja, egal, was sie besitzen oder was sie nicht besitzen. Aber ich bin neidisch, dass die Person so populär und so beliebt ist oder so Erfolg hat. Oder ich bin neidisch auf ihren Glauben, dass die überhaupt glauben können. So schnell können wir neidisch werden und in eine Abwärtsspirale da hineinkommen. Schütze dich vor Neid. Lass nicht zu, dass bittere Wurzeln im Boden deines Herzens wachsen. Jedes Mal, wenn Neid in deinem Herzen kommen will, dann erinnere dich, du hast nichts in dieser Welt gebracht und du wirst auch nichts mitnehmen, wenn du gehst. Gar nichts. Nichts. Mit leeren Händen gehst du wieder. Deshalb macht es keinen Sinn, andere zu beneiden. Und das Leben ist mehr als nur das Äußere. Das Leben ist mehr als das Hier und Jetzt. Asaf wünscht sich in seinem Neid, den Gottlosen gleich zu sein. Und er ist enttäuscht von Gott. Und er denkt sogar weiter, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Für was soll ich noch glauben? Der ist schon ehrlich, der Typ, oder? Dass diese Worte in der Bibel stehen. Eieiei. Aber Gott verkraftet das. Hey, er ist nicht überfordert damit. Was hat es mir gebracht, ein anständiges Leben zu führen? Die im Gebet verbrachte Zeit, die Zeit mit der Bibel. Was hat es mir gebracht, mich einzusetzen, für Gott zu spenden und so weiter? Ich habe für unser Projekt gespendet und jetzt geht es mir finanziell schlecht oder weiß ich was. Was hat es? Es hat sich gar nicht gelohnt. Was soll denn das? Lohnt es sich wirklich, am Glauben festzuhalten? Denkst du manchmal auch so? Ich erinnere mich an eine Situation, viele Jahre her, da war ich noch in der Schule und ich hatte ein Erlebnis mit Gott, das mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Und ich habe ab dem Moment gesagt, ich mache keine Kompromisse mehr, fertig. Und so ein Aspekt davon war Thema Ehrlichkeit. Ich will ab heute ehrlich sein. Und vor dieser Zeit war ich wirklich nicht so ehrlich. Vor allem was in der Schule, wir hatten immer wieder die Möglichkeit, bei Prüfungen abzuschreiben. Und ich nutzte diese Möglichkeit wirklich gut. Und irgendwann habe ich verstanden, hey, nein, so geht das nicht. Und ich habe mich entschieden, ab heute, egal wie es wird, ich mache das nicht mehr mit. Und ich war irgendwann der einzige Blöde, der nicht abschrieb. Und die alle anderen schrieben, und ich habe Gott, ich will vertrauen, dass du mir hilfst und so weiter. Und alle anderen schrieben die besten Noten und die lachten noch und oh, ja, der da. Und irgendwann kam ich mir schon dumm vor. Und ich dachte, für was? Für was soll ich ehrlich sein? Für was soll ich am Glauben festhalten? Denen geht es doch viel besser. Es bringt doch eh nichts. Ich hatte nur eine kurze Sicht. Heute würde ich sagen, doch, es hat sich gelohnt. Einer von ihnen ist sogar im Gefängnis gelandet. Es hat irgendwie Sinn gemacht, ehrlich zu sein. Vielleicht kennst du auch so ähnliche Situationen. Du siehst, wie andere Leute bei der Steuererklärung nicht ehrlich sind und sagen, du, die sparen im Fall viel Geld. Oder du siehst andere Geschäftsleute, die machen krumme Geschäfte und denkst, ja, so kriege ich auch schwarze Zahlen Ende Jahr. Oder dir ist ein Zahn kaputt gegangen und ein Kollege sagt dir, habe ich auch schon erlebt. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, ist ein Unfall passiert und dann musste ich gar nicht zahlen. Und du denkst, für was soll ich ehrlich sein? Kennst du auch solche Situationen, wo du in der Versuchung stehst, hey, ich verliere nur, wenn ich ehrlich bin. Ich verliere nur, wenn ich wirklich daran festhalte. Es lohnt sich nicht. Kurzfristig mag das stimmen, aber wie sieht es am Ende aus? Ich finde es so stark, dass diese Worte in der Bibel stehen. Und wisst ihr, warum diese Worte in der Bibel stehen? Weil ein Mann ehrlich mit sich selber, mit anderen Menschen war. Der Asaf hat nicht einfach gesagt, nein, du ist alles halb so schlimm, du vergisst, es geht mir immer gut, nein, ich darf mich nicht beklagen, sagen wir, oder? Doch, du darfst dich beklagen und du sollst dich beklagen, wenn etwas zu beklagen ist. Gott erträgt auch deine Fragen. Der Asaf schaut genau hin, er lässt den Schmerz zu und formuliert seine Fragen und seine Enttäuschungen. Und wisst ihr, wenn wir all das verdrängen, und darin sind wir Spezialisten, ich weiß nicht, wir müssen das nicht lernen, aber irgendwie können wir das enorm gut, so negative Gefühle, Enttäuschungen, Bitterkeit, Zweifel, Fragen, einfach unter dem Teppich zu wischen und sagen, nein, es geht mir gut. Es stinkt zwar, aber es geht mir gut. Nein, es geht gar nicht gut. Und wenn wir sie verdrängen, wisst ihr, was wir eigentlich machen? Wir belügen ständig unsere Seele. Wir sagen, weißt du, was du da spürst, was du da fühlst, da bist nichts. Du bist gar nicht so wichtig. Und so nehmen wir Schaden an unserer Seele. Und ich kenne Menschen, die Schiffbruch im Glauben erlitten haben, weil sie nicht ehrlich mit sich selber und mit Gott waren. Die fingen an, Zweifel zu haben, die fingen an, in irgendeiner Situation sind sie von Gott enttäuscht worden, aber die haben sich das nie eingestanden. Die haben nie den Mut gehabt, gesagt, doch, ich bin enttäuscht, um ihre Enttäuschung zu formulieren. Und wisst ihr, was passiert? Die sind bitterer geworden und die haben sich immer mehr von Gott distanziert und heute sind sie nicht mehr mit Gott unterwegs. Asaf zeigt uns hier einen hilfreichen Weg, wenn wir wollen, dass wir wieder Boden unter den Füßen bekommen. Fühle den Schmerz und die Enttäuschung, lass sie zu, verdränge sie nicht. Schmerz und Frust und Enttäuschung sind heutzutage nicht mehr in, oder? Wir vermeiden jeden Schmerz, wir haben gut gelernt, das zu verdrängen durch Arbeit, durch Drogen, durch Ablenkung. Aber der Schmerz der Enttäuschung darf nicht verdrängt werden, sonst kommt er irgendwann. Sieh ihm ins Auge, lass diesen Schmerz aufkommen, vielleicht in Zeiten der Stille, und sei ehrlich mit dir selbst und sag, doch, ich bin enttäuscht. Ich weiß, es braucht Mut, und irgendwann haben wir angefangen, der Lüge zu glauben, du darfst nicht so denken. Ein richtiger Christ darf nicht enttäuscht sein, ein richtiger Christ darf nicht zweifeln, ein richtiger Christ darf nicht negative Gefühle haben. Das ist eine Lüge. Lies mal die Psalmen. Also auch heute Morgen haben wir einen Psalm gelesen, der hatte mehr Fragen als Antworten. Und das ist so heilsam. Das tut so gut zu merken, hey, wir sind in so guter Gesellschaft. Lass dazu. Wir befinden uns wirklich in guter Gesellschaft. Wir treffen in der Psalm wieder Gläubige, die sehr ehrlich mit sich selber sind und ihrer Seele eine Sprache geben, indem sie auch die negativen, auch die enttäuschenden Gefühle zum Ausdruck bringen. Fühlst du dich auch manchmal von Gott enttäuscht? Dann mach es wie Asaf, lern von ihm. Schütte dein Herz vor Gott aus. Alles, Klagen, Vorwürfe, Enttäuschungen, Zweifel, Fragen, alles. Du darfst ihm wirklich alles sagen. Und wisst ihr, er ist einfach traurig, dass wir statt zu ihm gehen, oft bringen wir den ganzen Mist einfach zu anderen Menschen oder führen wir einfach Selbstgespräche. Das machen wir sowieso. Wir sind Spezialisten darin, Selbstgespräche zu führen. Wir klagen uns nachher noch auch an. Aber er will, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Er nimmt das gerne entgegen, es wird ihm nicht zu viel. Und dieser Asaf steht vor der Versuchung, den Glauben aufzugeben und den Gottlosen gleichzutun. Aber irgendetwas hält ihn zurück. Was denkt ihr, was hält ihn zurück? Irgendwann erinnert er sich, ich bin nicht allein. Wir lesen hier weiter. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Irgendwann merkt er, du, ich bin so beschäftigt gewesen mit mir selber, aber es gibt nicht nur mich. Es gibt noch die anderen, meine Geschwister, meine Freunde, die auch im Glauben sind. Und wenn ich falle, dann haben sie auch etwas davon. Wenn ich den Glauben aufgebe, dann erleiden sie auch Schaden. Wenn ich aufgebe, dann leiden sie auch darunter. Er merkt, ich bin nicht allein. Wir sind alle Glieder vom Leib von Christus. Und wenn du sündigst, dann leidet der ganze Leib. Wir leiden alle mit. Wenn du abfällst, dann leiden wir, sind alle davon betroffen. Und er merkt, hey, ich bin nicht allein. Da, wie ich lebe, das hat Konsequenzen auf meine Familie, auf meine Ehe, auf die ganze Kirche. Das hat Auswirkungen. Ein Mann sagte mal, erzähl mir von deiner Zuversicht, Zweifel habe ich selber genug. Durch das, was wir sagen, können wir ermutigen oder entmutigen. Wir können Leute im Glauben bestärken oder im Glauben verunsichern. Deshalb ist es wichtig, wenn wir in einer Glaubenskrise sind, dass wir nicht einfach an der großen Glocke hängen und allen erzählen, und Weißt, es könnte sein, dass auch andere Leute am Straucheln sind, an der Klippe, und die sind fast am Abstürzen. Und du, wenn du kommst und ihnen erzählst, ja, du, ich will eigentlich den Glauben aufgeben, dann gibst du ihnen nur so einen Schubs und die fallen auch runter mit dir, oder? Deshalb sei weise, erzähl nicht jedem einfach so von deinen Kämpfen und von deiner Glaubenskrise, sondern such dir Leute, die stark im Glauben sind und die dich ermutigen können. Sonst gesellen sich zwei, die beide entmutigt sind, und habt ihr auch schon erlebt, dann man zieht einander hinab und oh, ja, danke für die Entmutigung, ja, jetzt geht es mir noch schlechter. Habt ihr auch schon erlebt? Mühsam, oder? Such die Leute, die fest im Glauben stehen, die dich ermutigen können. Lange Zeit war Asaf nur mit sich selber beschäftigt. Und irgendwann merkt er, da gibt es auch noch andere Leute, die an Gott glauben. Und er geht auf der Suche, wo sind sie denn? Und wo findet er sie? Im Heiligtum. Er sagt hier, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, allein überfordert. Solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Und auch bei dir ist es manchmal so, bis du endlich in die Kirche gehst, bis du endlich deine Glaubensgeschwister aufsuchst, bis du endlich sagst, jetzt gebe ich mir einen Schubs und ich gehe heraus aus der Isolation, ich suche mir meine Freunde. Er sagt, hey, ich ging in Gottes Heiligtum und dort ist etwas passiert. Was hat er so erlebt im Gottes Heiligtum in Jerusalem? Was macht man denn dort? Die Priester lesen das Wort Gottes vor, laut. Der Zweifelnde, der Kämpfende Asaf hört plötzlich Gottes Wort. Und das kann sein Glauben stärken. Die hören die Chöre von Leviten, die singen über Gottes Güte. Und merkt, doch, Gott ist gut, ja, doch. Er ist umgeben von anderen Christen, vielleicht hört er auch von anderen, die auch Zweifel und Schwierigkeiten haben. Und er merkt, ey, ich bin nicht einfach allein. Wir sind eine große Familie, wir teilen in schweren Zeiten, in guten Zeiten, wir sind füreinander da, wir sind zusammen. Er geht in Gottes Heiligtum. Und wenn wir uns in einer Krise befinden, wenn wir mit Zweifel zu kämpfen haben, wenn wir enttäuscht sind, dann haben wir die Tendenz, was zu machen? Uns zu isolieren. Ich verstecke mich. Niemand soll erfahren, dass ich verrückt auf Gott bin. Ja, niemand soll erfahren, dass ich enttäuscht bin. Niemand soll erfahren, dass ich im Glauben verunsichert bin. Weil ich muss meine schöne Maske aufrechterhalten, oder? Ich bin ja ein guter Christ. Ich habe einen starken Glauben. Und wehe, wenn jemand erfährt, was denkt er von mir? Aber es ist so wichtig, ehrlich zu sein, zu sagen, hey, nein, so geht's mir. Der Teufel will dich isolieren, und wenn es ihm gelingt, dass du isoliert bist, dann kann er dir wirklich schaden. Aber wenn wir zusammenbleiben, können wir uns gegenseitig durch solche Glaubenskrisen tragen und ermutigen. Und wisst ihr, was Asaf im Heiligtum erlebt? Plötzlich geht es ihm eine Frage durch den Kopf wie ein Blitz. Aber wie sieht es in der Zukunft aus? Wie sieht es am Ende aus mit diesen Menschen, mit diesen Gottlosen? Plötzlich merkt er, hey, es gibt nicht nur ein Hier und Jetzt, es gibt auch ein Leben danach, es gibt auch eine Ewigkeit. Wie geht es für sie weiter? Und Gott zeigt ihm das Ende der Gottlosen. Ziemlich krass wird das beschrieben, aber das ist die Wahrheit. Ob du sie gern haben willst oder nicht, ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie, wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst. So lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Vielleicht denkst du, das ist nicht fair. Doch, Gott gibt jedem das, was er will schlussendlich. Wenn du ohne Gott leben willst, dann willst du rutschen, dann hast du keine Hand, die dir entgegengestreckt ist und sagt, hey, ich helfe dir, bevor du abstürzt, ich halte dich fest. Aber das ist deine Entscheidung. Und es wäre unfair, wenn Gott kein Angebot machen würde, wenn er nicht seine Hand entgegenstrecken würde und sagen würde, hey, du bist am Abgrund, komm, ich rette dich, aber lass dich doch retten. Das ist die Realität. Asaf hat geschrieben, ich wäre fast gestrauchelt, fast. Aber diejenigen ohne Gott, die straucheln wirklich, die rutschen ab und enden in einem schrecklichen Ende. Das ist die Realität. Und plötzlich merkt Asaf, hey, die Leute habe ich beneidet. Auf die war ich neidisch. Wenn ich weiß, wie ihr Leben endet, dann ändere ich meine Meinung. Und auch uns tut es gut, so die Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Nicht Schadenfreude zu haben. Ich weine über die Menschen, die so ein Schicksal haben werden. Ich bin enorm traurig und ich mache alles Mögliche, dass das nicht eintrifft. Aber es tut mal gut, immer wieder nachzudenken, hey, was wartet auf mich? Das ewige Leben bei Gott. Und was wartet auf die anderen? Weil genauso wie es einen Himmel gibt, gibt es auch eine Hölle. Genauso wie es eine enge Gemeinschaft mit Gott gibt, gibt es auch ein Getrenntsein von Gott. Das ist die Realität, ob du sie gern hast oder nicht. Das ist die Wahrheit, die Gott uns sagt. In Gottes Heiligtum erkennt Asaf die Dinge, die mich neidisch machten. Das ist wie Schatten. Deshalb bekennt er hier weiter, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. So ehrlich. Ich war dumm, so zu denken. Wie ein Tier. Wie ist ein Tier? Ein Tier denkt vor allem an heute, oder? Lässt sich von Instinkten leiten, überleben. Es geht vor allem um hier und jetzt. Und Asaf merkt, nein, es gibt ein Danach, es gibt eine Ewigkeit bei Gott. Es gibt eine Zukunft. Worauf es wirklich ankommt, ist die Frage nach dem, was am Ende bleibt. Und er sagt, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte. Die Gefahr besteht auch bei uns, dass unser Herz verbittert wird. Wisst ihr, wie das passiert? Wenn wir all die Enttäuschungen und all die negativen Gefühle unterdrücken. Sagen, nein, da, Gott ist wunderbar, Halleluja, preis den Herrn, es geht mir bestens. Und tief in deinem Herzen spürst du, Gott, du hast mich sowas von enttäuscht, ich verstehe dich einfach nicht. Aber du getraust dich einfach nicht, das rauszulassen. Und dann wird dein Herz verbittert. Dann fühlst du dich verletzt in deiner Seele. Deshalb ist es so wichtig, das rauszulassen. Und von Asaf können wir lernen, hey, schreib einen Psalm. Sag Gott, was dich beschäftigt. Sag Gott, das sind meine Fragen, das sind meine Enttäuschungen, das verstehe ich nicht. Da bin ich. Aber lauf nicht weg von Gott. Lauf hin zu Gott. Er geht in Gottes Heiligtum mit seinen Enttäuschungen. Er bleibt nicht allein. Er sagt, okay, das sind meine Frustrationen, aber ich komme zu dir, nicht weg von dir. Und das ist eine Rettung. Und es passiert eine Wende. Und ähnlich ist es auch so, wie in einer Ehe oder wie in einer anderen Beziehung. Zum Beispiel, ich fühle mich gekränkt von meinem Lebenspartner, Ehepartner. Und sage, nein, das ist nicht so schlimm. Und sie hat mich schon wieder enttäuscht und ja, ist halt passiert und meine Gefühle verletzt und ich fühle mich nicht verstanden. Aber ich nehme diese gar nicht ernst und ich verdränge sie einfach. Und mit der Zeit werde ich einfach ruhiger und ich sage nicht mehr so viel und ich spreche gar nicht darüber. Und wisst ihr, was mit der Zeit passiert? Ich entfremde mich innerlich. Zuerst entfremde ich mich innerlich und dann äußerlich. Ich gehe der Person auf Distanz, wir reden nicht mehr miteinander, wir haben uns irgendwann nichts mehr zu sagen, weil mein Herz voller Bitterkeit ist. Die Bitterkeit überdeckt auch all die positiven Gefühle für den Ehepartner. Und wir leben uns mit der Zeit auseinander. Aber wenn ich anfange zu kommunizieren, in der Ich-Form, statt du machst mich immer verrückt, du hast mich enttäuscht. Ich sage, ich fühle mich enttäuscht. Ich habe das so erlebt, Ich-Form. Wenn du sagst, dann kannst du gerade vergessen. Dann kommt es nicht gut. Aber wenn ich sage, hey, so geht's mir, ich fühle mich enttäuscht, ich habe Mühe damit, ich verstehe dich nicht. Wenn du anfängst, so zu kommunizieren, wisst ihr, was passiert? Kommt auch der andere hoffentlich zum Einsicht und merkt, hey, aha, so fühlst du dich. Und wächst vielleicht Verständnis und plötzlich redet ihr miteinander und ihr könnt einander wieder normal begegnen und die Beziehung kann gerettet werden. Und ähnlich ist es auch mit Gott. Wenn wir einfach schweigen, obwohl etwas hier wäre, das zu kommunizieren wäre, dann entfernen wir uns, entfremden wir uns innerlich von Gott und nachher auch äußerlich. Wir gehen von Gott auf Distanz. Wir suchen nicht mehr seine Nähe, wenn wir von Gott enttäuscht sind. Aber ich kann sagen, einfach ganz ehrlich, Gott, hier bin ich. So geht's mir. Ich bin enttäuscht von dir. So was hätte ich von dir nicht erwartet. Das sind meine Gefühle, aber weißt du was? Ich bring dir das. Ich laufe nicht weg von dir, sondern ich bring dir das. Und ich bitte dich, heile du mich, berühr du mein Herz, zeig du mir, wie du wirklich bist. Und dann kann etwas passieren, was Asaf erlebt hat. Er erlebt eine krasse Wende. In Vers 23 heißt es hier, aber nun bleibe ich für immer bei dir. In einer anderen Übersetzung, Luther übersetzt, dennoch bleibe ich stets bei dir. Dennoch bleibe ich für immer bei dir. Egal, was für Enttäuschungen ich erlebt habe, ich bleibe für immer bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gib doch Gott meiner Seele Halt. Gott gibt meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Was für eine krasse Wende. Und ich bin so froh für Asaf und auch für uns, dass er gleich noch die Kurve gekriegt hat. Und so werden wir mit Gott auch immer wieder die Kurve kriegen. Dennoch, ich liebe dieses Wort, ist so voller Hoffnung. Dennoch, ich bin enttäuscht, aber trotzdem, dennoch bleibe ich für immer bei Gott. Und der Asaf macht die Erfahrung, ich war verrückt auf Gott und ich habe es ihm sogar gesagt, aber der ist bei mir geblieben. Er ist nicht weggelaufen, er hat nicht gesagt, verschwind von mir. Sondern, nein, ich bleibe bei Gott. Und ich habe noch etwas erlebt. Im Nachhinein habe ich verstanden, ich wäre fast gestrauchelt. Und warum bin ich nicht gestrauchelt? Es gab eine Hand, die mich festgehalten hat. An meiner rechten Hand. Es war Gott, der nicht zugelassen hat, dass ich vom Glauben abfalle, dass ich im Abgrund stürze. Es war Gottes Hand, die mich gehalten hat. Ich habe gedacht, Gott ist nicht gütig, Gott ist nicht gerecht. Aber in Wirklichkeit muss ich sagen, Gott war da. Und er hat mich getragen, er hat mich nicht losgelassen. Und es hat nicht so viel damit zu tun, ob du Gottes Hand immer hältst und ja aufpassen, dass es nicht rutscht oder weiß ich. Na, Gott hält dich fest. Es ist in seinem Interesse, dass du nicht abstürzest, dass du nicht vom Glauben wegkommst. So gut zu wissen, Gottes Hand ist ausgestreckt. Er ist gut und ich kann ihm vertrauen. Deshalb entscheidet sich Asaf neu, egal was für Zweifel noch kommen, egal was ich noch erlebe an Enttäuschungen, ich bleibe für immer bei dir. Ich vertraue deinem Plan. Und noch etwas, am Anfang beneidet er den Besitz, Reichtum, das Glück der Gottlosen. Und jetzt merkt er, nein, wenn ich dich habe, Gott, dann ist das genug für mich. Kannst du auch das Gleiche sagen? Gott, wenn ich dich habe, dann brauche ich nichts mehr, um zufrieden zu sein. Dann muss ich niemanden mehr beneiden. Weißt du was? Du bist zu beneiden, weil du einen wunderbaren Gott hast, der bei dir ist. Wir sind zu beneiden, wenn Menschen uns anschauen, die müssen uns beneiden. Hey, die haben etwas, was ich nicht habe. Ein unvergängliches Leben, eine unglaubliche Hoffnung. Wir sind zu beneiden, nicht wir beneiden sie. Aber wisst ihr, auch Glaubenskrisen können uns wichtige Sachen lehren. Und gewisse Lektionen im Glauben können wir nur in Krisen lernen, leider. Und eine wichtige Lektion am Schluss, er sagt hier, ganz sicher, er ist jetzt wieder sicher, sich sicher, ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Wer sich von Gott lossagt und nichts mit ihm zu tun haben will, der kann nicht einfach glauben, das hat keine Konsequenzen. Wenn du weg von Gott willst, dann bist du weg von Gott, aber bist du bei der Klippe und kannst runterstürzen. Wie ein Bergsteiger, oder? Der Bergsteiger nimmt dich an der Hand und sagt, hey, da geht's durch auf dem Sentis und da gibt's noch ein bisschen Eis und Schnee und wenn du mir hinterherkommst, dann passiert nichts. Aber wenn du sagst, nein, nein, ich bin ein bisschen schlauer, ich sehe jeden Tag den Sentis vom Balkon aus und ich kenne diesen Berg. Ich weiß es besser. Dann bist du selber schuld, wenn du mal abstürzest. Und es ist auch, so ist es auch bei Gott. Er sagt, ich gebe dir die Freiheit. Ich gebe dir sogar die Hand. Du kannst wirklich mit mir an der Hand gehen und es kommt gut. Du wirst nicht straucheln, du wirst nicht abstürzen. Aber ich zwinge dich nicht zu deinem Glück. Du darfst auch allein gehen, aber das hat Konsequenzen. Du befindest dich einfach in Lebensgefahr. Gott gibt deiner Seele Halt. Nicht Besitz, nicht Erfolg, nicht Karriere, nicht mal Gesundheit. Und wenn du dein Glück nicht bei Gott suchst, dann bist du wie einer, der am Rutschen ist, der auf einem rutschigen Boden ist. Aber die gute Nachricht ist, Gott will nicht, er will das nicht. Deshalb lässt er das sogar in der Bibel so klar und deutlich schreiben. Er will nicht, dass du umkommst. Er will nicht, dass du vernichtet wirst. Sonst hätte er das verschwiegen. Er hätte dir das gar nicht gesagt, wenn er das wollte, oder? Aber er will, dass du gerettet wirst. Er streckt dir die Hand entgegen. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt. Um uns zu retten am Kreuz hat er gezeigt, Gott ist gut. Aber er ist auch gerecht. Deshalb musste Jesus für unsere Strafe zahlen. Er musste sterben, weil er auch gerecht ist. Und er hat einen Weg gemacht, wie wir gerettet werden. Er sagt, hey, ich gebe dir die Hand, bitte nimm das Angebot an. Aber die Entscheidung musst du selber treffen. Du musst selber zu Jesus kommen und sagen, ja, ich will nicht allein gehen. Ich will mit dir leben. Bitte rette du meine Seele. Gib du meiner Seele Halt, ich brauche dich. Wer sich von Gott lossagt, mag es schön und lustig haben in diesem Leben, aber das Ende sieht ganz anders aus. Und die Frage ist, was bleibt am Schluss? Was bleibt am Ende? Doch wer Gottes Nähe sucht, der findet wahres Glück und Halt für seine Seele. Und es gibt Christen, die wollen so nah wie möglich an Jesus sein. Wer will das? Gott nahe zu sein, oder? Aber wir sagen das schnell, aber in unserem Leben gibt es immer wieder auch Menschen, die durch ihre Taten zeigen, dass sie möglichst nahe an der Klippe wandern wollen. Einfach so. Geht das noch oder nicht mehr? Darf ich das noch machen? Soll ich das? Ist das noch Sünde? Ist das nicht Sünde? Und so weiter, oder? Und du merkst, hey, statt zu fragen, wie kann ich möglichst nah bei Gott sein und in Sicherheit sein, heißt es, was kann ich alles noch machen und es geht noch? Hey, das ist gefährlich, das ist ein gefährliches Leben. Spiel nicht damit, das ist gefährlich. Du kannst nicht einfach sagen, ich werde nicht straucheln. Aber auch wenn wir mit Gott leben, heißt das nicht, dass wir nie Enttäuschungen haben, dass wir nie Zweifel haben, nie Fragen haben. Aber Asaf zeigt uns einen Weg, wie wir fest im Glauben werden können. Lass sie zu. Formulier deine Zweifel, deine Sorgen, deine Enttäuschungen, deine Fragen. Verdräng sie nicht, sondern gib ihnen eine Sprache. Schütte dein Herz vor Gott aus. Isoliere dich nicht. Geh in Gottes Heiligtum, in die Gemeinde Gottes und such dir Verbündete. Und geh zusammen durch diese Krise durch. suche Gottes Nähe und er wird deine rechte Hand fassen und dich nicht strauchen lassen. Und ich will dir Mut machen, selber so einen Psalm 73 zu schreiben. Ich habe dir auf deinen Stuhl so ein Blatt vorbereitet, dass du nicht ein Blatt suchen musst. Und es heißt dir ein Psalm von und dann kannst du hier deinen Namen schreiben und dann hast du verschiedene Teile. Meine Fragen, das sind meine Fragen, meine Enttäuschungen und dann das verstehe ich nicht und dann meine Entscheidung, dennoch. Und was entscheidest du dich? Und ich will dir Mut machen, nimm dir irgendwann Zeit, still vor Gott zu sein und deiner Seele eine Sprache zu geben und mit Gott auch mit diesen Enttäuschungen, über diese Zweifel zu reden, über diese Enttäuschungen zu reden, das tut einfach gut. Vor ein paar Wochen war ich in dem Psalmen am Lesen und ist mir wieder so ein Psalm über den Weg gekommen. Da merkte ich, oh, da gibt es nur Fragen. So Fragen, warum, wieso, wie lange noch und so weiter. Und ich habe gemerkt, oh, das tut so gut. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe selber einen Psalm geschrieben. Soll ich ihn euch vorlesen? Ja, ich mute euch das zu. Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Doch ich erlebe es oft nicht. Ich will aber mit meinen Fragen zu dir kommen. Warum kommen so wenige Leute zum Glauben? Warum so wenig Heilungen und Befreiungen? Warum sehe ich so wenig von der Kraft des Evangeliums? Wo ist die Vollmacht, die du mir versprochen hast? Warum wirkst du nicht mehr wie früher? Wo sind die Zeichen und Wunder aus der Apostelgeschichte? Wann wirst du endlich deine Versprechen erfüllen? Dennoch entscheide ich mich, dir zu vertrauen und treu zu warten, bis du einen Durchbruch schenkst, bis du deine Versprechen erfüllst. Deine Gnade ist nicht zu Ende. Deine Güte hört niemals auf. Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Amen. Ich habe nicht Antworten auf all diese Fragen erhalten, aber wisst ihr, was passiert ist? Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich habe plötzlich einen tiefen Frieden gespürt und eine große Erleichterung. Nachher habe ich es nochmal gelesen. Darf man das? Ja, darf man das? Ja. Das tut der Seele gut, wenn wir ihr eine Sprache geben. Deshalb nimm diesen Zettel mit und schreib dir deinen eigenen Psalm 73. Lauf nicht weg von Gott, sondern hin zu Gott. Entscheide dich neu, dennoch bleibe ich für immer bei dir. Und dann wirst du erleben, wie Asaf, wie Gott dich an deiner Hand festhält und dich nicht abstürzen lässt. Gott gibt deiner Seele Halt für immer, wirklich. Lasst uns aufstehen und ihm danken dafür. Es tut so gut, lieber Vater im Himmel, zu wissen, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Wir müssen nicht Verstecke spielen. Du kennst uns durch und durch. Und wir kommen einfach zu dir mit unseren Enttäuschungen, mit unserer Bitterkeit, mit unseren Fragen, mit dem Nicht-Verstehen. Und wir wollen unser Herz vor dir ausschütten. Und danke, dass du nicht überfordert bist damit. Du allein gibst unserer Seele Halt. Und ich bitte dich, hilf uns zu lernen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Enttäuschungen, mit unserer Bitterkeit richtig umzugehen. Dass wir zu dir kommen damit wir emotionale Gesundheit erlangen können. Du willst, dass wir auch in unserer Seele gesund werden. Komm du und heile du all die Verletzungen. Überall dort, wo eine innere Entfremdung entstanden ist, bitte ich, dass du die Mauer niederreißt, dass du eine neue Nähe schenkst. Heile du die verletzten Gefühle. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, von ganzem Herzen sagen zu können, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Aber manchmal brauche ich noch so vieles anderes, um glücklich zu sein. Aber ich komme einfach zu dir und sage, es tut mir leid, dass du so oft nicht genug bist für mich. Aber du siehst mein Herz und mein Wunsch und ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, dass du allein genug bist. Gott, zeig du dich uns so, wie du wirklich bist, dass wir so begeistert sind von dir, dass wir so angesteckt werden von deiner Liebe, von deiner Größe, dass wir nicht anders können, als sagen zu können, dir nahe zu sein, das ist alles, was wir brauchen. Dennoch bist du gut. Dennoch bist du gerecht. Dennoch lohnt es sich, am Glauben festzuhalten. Und wir entscheiden uns heute Morgen, egal was passiert in unserem Leben oder nicht passiert, dennoch bleiben wir für immer bei dir. Amen.